Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Einen wunderschönen guten Morgen hier bei den Two Cray Nights, eurem Podcast durch den großen Bruderkrieg. Wenn ich jetzt fragt, warum wünscht ihr uns plötzlich einen guten Morgen? Das hat er ja nie gemacht. Dann einfach, weil wir noch nie morgens aufgenommen haben. Also normalerweise ist es immer später Abend, aber diese Woche mussten wir auf den Tagesbeginn ausweichen, also wolkenverhangene Sonne statt wolkenverhangener Mond, und mussten Bier gegen Kaffee tauschen, weil es sonst anders terminlich nicht ging. Mein Name ist Kai und auf der anderen Seite unseres Imperiums durch den Warp begrüße ich wie immer den Thomas.
Guten Morgen, Kai.
Wie geht's dir? Was macht die Kunst, wie man so schön sagt?
Ja, wie du schon sagst, morgens ist definitiv anders als abends. Unter anderem bin ich morgens in der Regel ja alleine hier im Haus und gerade so ein bisschen gestresst von unseren zwei Fellknollen, weil die Katzenklappe nicht funktioniert, die Batterie ist leer und die beiden wollen ständig rein und raus.
Aha. Ja, wie Katzen halt so sind, ne?
Genau.
Es ist keine Batterien im Haus.
Das ist halt genau das, was mich so stresst. Wir haben welche, ich weiß noch nicht wo.
Und die Frau ist in der Schule, sowas aber auch.
Genau, genau. Zum Glück nicht mehr so lange, aber ja, mal gucken, wie lange die beiden das jetzt drin aushalten, weil momentan sind sie drin. Ja, Kaffee gegen Bier getauscht. Das passt, brauche ich auch heute Morgen, weil ich ja wieder spät zu Hause war gestern Abend.
Wie spät wurde es?
11.
Oh ja, gut, das geht ja noch.
Ja, genau. Eine Stunde früher als befürchtet, weil ich auch eine Stunde früher losgekommen bin, was ganz gut war. Aber so fit bin ich irgendwie doch nicht.
Zum Aufnehmen wäre es trotzdem zu spät gewesen.
Ja, das definitiv, genau. Deshalb versuchen wir es jetzt ja mal morgens.
Gut, dann kommen wir mal zur heutigen Folge. Letzte Woche hatten die Memoratoren Wandertag und diese Woche begleiten wir Loken bei einer eigenen Power-Fantasy, bei der jeder Marvel-Drehbuchschreiber vor lauter Glück unter sich machen würde.
Ja, wobei das ja tatsächlich immer noch Teil des Wandertags ist, wie wir nachher erfahren.
Aber sie, dürfen ja, aber sie sind halt nicht dabei.
Genau.
Sie sind nicht Teil vom Wandertag. Ne? Also Loken hat da seinen eigenen Wandertag.
Genau.
Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Gerne ich, weil an den Anfang erinnere ich mich irgendwie besser als an den Schluss. es ging ja darum, dass Loken und seine Kompanie, wobei da müssen wir noch drüber reden, Kompanie, Trupp und so weiter, da bin ich etwas verwirrt inzwischen, aber Loken und seine Kompanie sollen mit den Stormbirds auf den südlichen Teil des Planeten fliegen und dort die Aufständigen niederschlagen, weil die, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Menschen, die das da vor Ort machen sollen, die Leute von Vavas oder Vavaras heißt er, die schaffen das nicht, denn die Aufständigen haben sich in einer Bergfestung in den sogenannten Whisperhöhen verschanzt. Und es wird schon relativ eindrucksvoll beschrieben, wie diese Stormbirds aus den Wolken fallen als glühende, naja, wie soll ich das sagen? Für die Einheimischen zumindest als glühendes Phänomen, das ihren Aberglauben anheizt. Denn auf der südlichen Hemisphäre scheint es wohl noch mehr primitive Kulturen zu geben. Und die sind alle sehr abergläubig, was den Truppen vor Ort das Leben noch schwerer macht. Denn die sollen ja die Aufstände unterdrücken und die Leute unter Kontrolle bringen. Und jetzt leuchtet auch noch der Himmel.
Genau. Also diese Landungsschiffe setzen zur Landung an und die Ortsansässigen sind halt religiös geprägt und deuten das als Omen.
Genau.
Also was zum einen das visuelle Spektakel verdeutlichen soll, als auch zum anderen Teil die tiefe Durchdringung des Glaubens in der Bevölkerung. Und wie du schon gesagt hast, haben die imperiale Garde hat Probleme, das einzudämmen, weil die halt wirklich stark fanatisch sind. Sind zelotisch, wird an der Stelle auch noch als Fremdwort benutzt.
Eins der wenigen Fremdwörter in dem Kapitel.
Ja, ich habe nur zwei sogar. Das ist eins davon.
Ja, ich bin auf das zweite gespannt. Was mich etwas überrascht hat, südlicher Teil des Planeten, denke ich immer automatisch, und ich kann dir nicht sagen, warum, an da ist es warm. Vielleicht, weil es bei uns so ist, da gibt es eher so die wärmeren Gefilden, aber hier landen die in einem Bergmassiv und die Luft wird direkt als dünne, eisige Luft bezeichnet.
Je höher du kommst, desto dünner ist die Luft, desto kälter ist es. Ne?
So. Ja, das ist klar. In den Anden ist ja auch kalt. Aber alles, was so an der Umgebung beschrieben wird, ist in meinem Auge oder in meinem Kopf vor dem geistigen Auge, ist das alles grau-weiß von der Beschreibung her.
Ja, und das ist auch, kalt. Das wird ja auch beschrieben, dass sie da auf 5000 Meter sind. Mhm. Ja, ist wie bei uns, ne? Also dann ist dann halt, da ist nicht viel, was da wächst.
Was dem Astartes relativ egal ist, die springen da aus den Stormbirds raus, merken, okay, der Sauerstoffgehalt ist nicht so, wie er sein sollte, aber sie sind ja biologisch etwas erweitert und das macht ihnen nicht wirklich was aus.
Genau, ihr Pulmonalsystem kratzt das nicht.
Genau.
Also nach der Landung springt die 10. Kompanie mit gezogenen Waffen aus den Stormbirds und Loken fängt dann an, sie zu instruieren. Und gibt auch die Marschordnung vor und sagt ihnen auch, dass die Terminatoren vorgehen sollen. Und dann gibt es noch so einen kleinen Absatz, in dem die Übergabe an Vipus statt an Jubal thematisiert wird. Mhm. Und dass Jubal Jokens Entscheidung nicht gut aufnahm und auch gekränkt ist. Das hat er ihm auch gesagt.
Mehrfach, so das steht da.
Ja. Genau, das wird nicht weiter ausgeführt. Das wird nur an der Stelle so ein bisschen abgeschlossen, als Loken ihm quasi eine Aufgabe gibt, dass er dann irgendwie zufrieden ist. Also, gib ihm was zu tun, dann ist er schon ruhig.
Ja, wobei das ja nicht irgendwas, sondern er sagt ja, direkt nach den Terminatoren soll sein Trupp da als erster reinstürmen und die Spitze bilden. Und dann sieht er schon die ganze Ehre für sich.
Ja, es hat für mich trotzdem so ein bisschen den Eindruck gemacht, von wegen, gib ihm was zu kauen, dann
ist ja. Genau, genau. Und tatsächlich, Vipus erkennt das ja auch direkt. Deshalb ist beschrieben, dass er Loken zulächelt. Sprich, der weiß schon, wo der Hase läuft. Jubal anscheinend nicht. Der nimmt es positiv auf, so wie Loken es auch beabsichtigt. Und die, wie wird beschrieben, die dauerhaft finstere Miene hält sich ein bisschen auf. Aber das ist jetzt der Punkt, da kurz davor wird ja beschrieben, dass Loken seinen ranghöchsten Truppführer zu sich ruft. Dann werden Vipus genannt, Jubal, Rasek, das ist der Terminatorführer, dann Talonus, Kairos und noch 8 andere. Und da frage ich mich, wie groß ist so ein Trupp? Weil ich erinnere mich dran, dass die mit 300 Leuten darunter sind. Und jetzt haben wir 13 Truppführer. Das ist ziemlich klein, oder?
Nimm mal 40k als Beispiel, da hat so ein Trupp, hat 10 Leute.
Ja, genau. Da dachte ich nur, 40k ist ja ein Spiel, also ein Tabletop-Spiel, und da ging ich immer davon aus, dass einiges stark vereinfacht ist. So auch zum Beispiel die Anzahl der Truppen.
Mhm.
Ja, also wenn ich jetzt die 300 durch die 13 teile, sind wir grob bei 23 Mann pro Trupp. Ist für 40k-Verhältnisse wäre es sogar relativ groß. Aber so im echten Leben stelle ich mir das, ja, ist halt wie so eine Kindergartengruppe von der Größe her, ne?
Ja, gut, sind halt Astartes, ne? Das sind halt keine Soldaten. Wenn du die mal 10 rechnest, hast du dann vielleicht nochmal so einen Trupp von normalen Soldaten.
Okay.
Keine Ahnung.
Ja, ja, nee, wenn man es so sieht, dann können sie einigermaßen hinkommen, das stimmt. Was ja auch ein bisschen beschrieben wird, das Thema Terminatoren an sich oder Terminator-Rüstung.
Das wird nicht nur ein bisschen beschrieben.
Naja,
ja. Es werden die Terminator-Rüstungen werden vorgestellt. Also genau. Die Rüstungen, die ein Astartes in einen Panzer auf 2 Beinen verwandeln. Also so wie die beschrieben sind, könnte man meinen, dass die auch nicht kaputt gehen. Mhm. Aber wer schon mal Warhammer gespielt hat, weiß, dass die auch einfach kaputt gehen können. Also,
ja, nur deine nicht. Deine nicht, die wollen nicht so schnell.
Ja, stimmt, meine nicht, die gehen nicht kaputt, das ist richtig. Aber die Lunar Wolves waren ja auch die erste Legion, die diese Rüstungen bekommen haben.
Ja.
Wahrscheinlich auch, weil Horus Kriegsherr ist. Und was so eine Terminator-Rüstung alles kann, das kommt nachher nochmal kurz.
Genau, das wird ziemlich ausführlich beschrieben, ja.
Jetzt haben wir zuerst nochmal ein kleines Intermezzo, dass so ein Offizier der Imperialen Garde bei Loken Meldung macht. Und Loken fertigt ihn im Endeffekt halt ab und sagt, wir übernehmen das jetzt. Worauf der Offizier einen kleinen Moment der Ehrverletzung hat durch diese Geringschätzigkeit und was er dann dadurch auch zum Ausdruck bringt, dass Loken ja nicht wüsste, auf was er sich einlässt, was der dann aber letztendlich nochmal mit der Überlegenheit der Astartes verdeutlicht und auch nochmal so einen Schritt auf ihn zumacht, wobei der andere dann halt so auch zurückzuckt. Das ist auch nochmal so ein Teil dieser Power-Fantasy, die ich oben ja schon beschrieben habe. Ne? Also.
Loken wird in dem Kapitel generell, also jetzt nicht durchgängig, aber immer wieder anders beschrieben, als wir ihn vorher wahrgenommen haben oder zumindest als ich ihn vorher wahrgenommen habe, weil er ist, wie du sagst, relativ schroff zu dem Soldaten und bestimmt. Es gab in irgendeinem Kapitel, gab es mal so die Beschreibung, dass er, wenn er Soldat ist, quasi einen Teil seines Hirns ausschaltet und halt Soldat ist und nicht er. Und ich glaube, das sieht man hier ganz gut, weil er ist nicht mehr so der Nette, sondern, wie du sagst, der ignoriert den und sagt halt, ja, wir machen das schon, ihr könnt es halt nicht, uns macht das aber nichts aus, so nach dem Motto. Aber halt auf eine nicht nette Art, finde ich.
Er behandelt ihn dann zum Teil auch als Untermenschen, ne? Weil er genau. Halt ein Astartes und der andere halt nicht. Ja. Auch ganz, ganz seltsame historische Vibes.
Und jetzt kommt noch ein Punkt da drin, bevor wieder die nächste Szene kommt. Dieser Gardist erzählt, dass es an diesem Ort spuken soll. Was Loken natürlich auch wieder lächerlich macht oder abtut. Und dann wird der Name Samus wieder genannt. Und da fand ich es interessant, dass Loken dann fragt, wer Samus sein soll. Weil in dem Kapitel vorher lernen wir ja, dass auch er das permanent hört, seit sie auf dem Weg dorthin sind.
Also ich habe hier an der Stelle nochmal aufgeschrieben, dass man hier auch nochmal verdeutlichen soll, dass Samus eigentlich immer noch allgegenwärtig ist. Ne? Also es kommt immer wieder im Vox vor, also wir hören es immer wieder und es wird an der Stelle halt auch nochmal hervorgehoben, dass auch die Imperiale Garde es halt auch schon die ganze Zeit gehört hat. Und Loken jetzt auch zugeben muss, dass diese Propaganda ganz gut funktioniert und er doch halt auch beunruhigt ist.
Also es ist explizit, wie du sagst, er ist beunruhigt, er hat jetzt keine Angst, wie viele andere wohl, aber er ignoriert das jetzt nicht mehr. Das hat er ja vorher so ein bisschen getan.
Also wir werden es jetzt auch, wahrscheinlich, also ich werde es jetzt auch nicht weiterhin immer nochmal erwähnen, dass Samus halt auftaucht, aber Samus ist im Rest vom Kapitel allgegenwärtig. Ne?
Ja.
Also taucht immer wieder auf.
Und immer wieder mit dem gleichen Spruch.
Das Schlachtfeld ist so aufgebaut, dass wir, wie gesagt, eine Festung haben. Die ist im Fels eingelassen. Und zu der führt eine Brücke oder Brücken. Das habe ich nicht mehr genauso in Erinnerung, ob es eine ist oder mehrere.
Ja.
Und die ist eine Engstelle. Und das hat dafür gesorgt, dass die Aufständigen alle bisherigen Anstürme von Soldaten einfach niedermähen konnten. Also die sind da gut ausgerüstet, die haben genug Munition und haben da einfach alles niedergemetzelt, was da auf die Festung eingestürmt ist. Und über diese Brücke sollen jetzt die Terminatoren geschickt werden.
Also das ist die eine Engstelle. Generell wird beschrieben, dass da ganz viele irgendwie vor allem auch natürlich gebildete Stege in diesem Massiv sind. Und wie du sagst, die Aufständigen wissen sich zu verteidigen und haben auch relativ viele geheime Stellungen, aus denen raus einfach ein Feuerhagel auf die Terminatoren niedergeht, die da die Brücke betreten.
Das ist den Terminatoren aber einfach egal.
Es ist, ja, wie du sagst, da wird so ein bisschen die Übermachtstellung der Terminatoren dann beschrieben, die einfach da durchgehen, den Kopf leicht gesenkt, vielleicht damit sie nichts ins Auge kriegen, keine Ahnung. Aber sobald sie dann in Reichweite ihrer eigenen Waffen sind, legen die auch los.
Also fangen dann auch auf der Hälfte der Brücke, fangen die an zu feuern und zerstören dann auch diese versteckten Stellungen. Also die schießen da einfach rein und dann platzt der Fels weg. Die Leute fallen aus den Stellungen raus, auch runter in die Tiefe. Und dann ist der Drops relativ schnell gelutscht.
Genau.
Aber auch der Rest der Legion fängt dann an zu feuern aus allen Rohren und unter fortwährender Präsenz von Samus Stimme.
Ich habe mir da aufgeschrieben, weil du sagst fortwährende Präsenz, so langsam nervt das sogar. Also auch Loken ist genervt langsam von dieser Stimme.
Ja, also vorher ist ja auch irgendwie erwähnt, dass die Astartes ja dann auch irgendwie sagen, dass sie das irgendwie beunruhigend finden, wo ihnen dann befiehlt, es zu ignorieren. Man kann sich wahrscheinlich irgendwie selber nicht dran halten.
Ja.
Dann wechselt die Perspektive zum Wandertag. Also zu den Memoratoren, die recht widerwillig nicht im Kampfgebiet, sondern in einer nahen Siedlung abgesetzt wurden.
Ja, Kascheri heißt die Siedlung.
Die Kila und der Sindermann sind hier im Fokus. Also andere habe ich auch nicht beschrieben, also nicht aufgeschrieben, besser gesagt. Also Samus wird auch hier sofort thematisiert und Sindermann fragt, wer Samus ist. Und vor den anderen Memoratoren sagt er dann halt, es ist nicht das Kampftaktik des Gegners. Aber Kila glaubt ihm das nicht und konfrontiert ihn auch dann damit. Mhm. Und er hat in so einem Datenpad, hat Sindermann mittlerweile dann auch gefunden, was Samus sein könnte. Und Samus ist wohl eine Figur in den lokalen Legenden. Und er sei ein Teufel, der von einem der Imperatoren in den Bergen eingeschlossen wurde. Und er vergleicht ihn mit Satan oder Tiamat. Und der Höhepunkt der Szene ist dann, als Kila Sindermann erzählt, dass sie Samus' Stimme höre, aber dass die gar keinen Vox hat.
Also entweder ist Samus extrem laut oder er hat was gefunden, um die Leute auch im Geist zu nerven. Ja, ich habe tatsächlich noch zwei Sachen dazu aufgeschrieben, wobei das eine hast du an sich ja schon genannt, nämlich dass wohl so eine Analogie zum Teufel sein soll. Und er das vergleicht mit dem, an das sie früher geglaubt haben, diese Satan und Tiamat. Wobei Satan und Tiamat einfach ganz anders geschrieben ist, als ich es schreiben würde. Warum auch immer sie das gemacht haben. Vielleicht wollen sie damit aus der Realität doch nochmal abweichen. Aber dann hätten sie sich mehr Mühe geben müssen, denke ich.
Ja gut, ja, Satan mit H und Tiamat mit J, ne? Also
genau.
Ja, hab ich es mal drüber weggelesen. Gesehen habe ich es auch. Aber ja.
Ja.
Ich fand es tatsächlich lustig, dass du gesagt hast, vielleicht ist er unglaublich laut.
Ja.
Weiß die ja. Idee bin ich nicht gekommen.
dann würde halt die Einheimischen auch nerven, aber es wird ja gar nicht beschrieben, ob die den hören oder nicht.
Vielleicht sind sie da mittlerweile schon gewohnt.
Ja, also, ja, genau, so, wie so ein Tinnitus, den man irgendwann nicht mehr hört, meinst du, oder?
Ja.
Es wird aber auch tatsächlich gesagt, dass diese Whisperhöhen ein Ort sein sollen, an dem die Barriere zwischen der Realität und der Geisterwelt durchlässig ist.
Mhm.
Spannend finde ich an der Stelle, dass auch Sindermann das spannend findet, während die Astartes ja sagen, das ist alles Quatsch, sowas gibt's nicht.
Da sage ich mal abwarten.
Genau, genau. Und eine Sache habe ich mir auch noch notiert, weil es gerade so schön zum Wandertag passt. Die Kieler beschreibt die Szene auch so in einem Satz als, ja, das ist eine nichtsnützige Aristobande auf Kavalierstour.
Ja, weil die auch noch ihre Wachen ja noch dabei haben und die Servitoren mit den Parasolschirmen. Parasolschirm war dann im Übrigen das zweite Wort, das ich noch aufgeschrieben habe. Ist kein eigentliches Fremdwort, aber Ich habe trotzdem mal nachgeguckt. Machen wir am Schluss. Und dann wechselt die Szene jetzt wieder zu den Astartes, welche gerade dabei sind, die Festung zu zerlegen. Ja. Und zwar so komplett mit Sprungmodulen oben reinhüpfen ins Dach und einfach alles niederschießen, was sich bewegt. Und in der erstürmten Festung hat Loken eine Begegnung mit einem im Sterben liegenden aufständigen Soldaten, der ihn bittet, ihn zu segnen, damit er im Leben nach dem Tod nicht abgewiesen wird. Und Loken schneidet ihm den Kopf ab und sagt dann, du stirbst einfach nur. Da passiert sonst nichts.
Der hätte
also er sagt ihm das vorher. Bevor
ja, der andere sagt halt am Schluss, hilf mir. Und Loken, ja. Und dann nimmt das Messer und das finde ich schon ein bisschen rabiat, dass er dann halt gleich den ganzen Kopf abschneidet.
Das habe ich auch nicht verstanden. Er hat ihn einfach erlösen können, warum genau. Ihn gleich den Kopf abmachen muss.
Naja. Vielleicht wollte er einfach nur mal sicher gehen, aber ja, ist halt. Könnte auch sein, dass einfach seine Hand zu groß ist, um irgendwas Filigranes zu machen.
Das ist eine gute Erklärung.
Was ich dann noch aufgeschrieben habe, also wie du beschrieben hast, die rennen da quasi durch. Also die haben überhaupt keine Chance, die Verteidiger. Ich habe aber auch aufgeschrieben, dass Loken so ein bisschen die vielen Toten tatsächlich auf beiden Seiten bedauert. Und er quasi sagt, hier gibt's keinen oder wenig Ruhm zu gewinnen. Und wenn sie kapituliert hätten, hätte er es sogar akzeptiert.
Auf beiden Seiten muss man an der Stelle aber erklären, weil das Ergebnis der Schlacht ist, dass kein Astartes gestorben ist. Also mit der anderen Seite ist dann die Imperiale Garde gemeint, die dann da genau. Reihenweise gestorben ist. Weil das ist dann auch noch ein Abschnitt, in dem da steht, alle Aufständischen tot, keiner Stardust ist zu Schaden gekommen.
Ja.
Also das ist der Abschluss der Power Fantasy quasi. Also das ist,
ja. Es ist sogar in Zahlen beschrieben. 68 Minuten hat es gedauert, 0 tote Thunderwolves, 972 Aufständige tot.
Mhm.
Und 30 Tempel zerstört. Und vielleicht müssen wir das noch ein bisschen erklären.
Mit dem zerstörten Tempel gibt es auch noch eine Szenerie unter der Festung. Da gibt es eine Höhle und da ist ein Teich. Und rund um diesen Teich sind auch so Lampen aufgestellt oder Lichter. Und ein Tempel zur Geisterverehrung, der aber nach Logans Befehl einfach zerstört werden soll. Also da sieht man auch nochmal das Säkulare, dass Loken halt relativ rabiat auch durchzieht und da einfach alle Glaubensgegenstände niedermetzeln lässt oder einfach alle Glaubensgegenstände vernichten lässt. Was ja auch diesem Sinnspruch der in 40k, also mit der Ketzerei, und dann an der Stelle vielleicht auch nochmal Rechnung trägt oder vielleicht eine Vorstufe dessen ist.
Ja, ja.
Weil sie sind ja noch nicht fanatisch religiös dem Imperator gegenüber, weil der Imperator lebt ja noch und ist ja streng säkular. Aber das hier ist schon so ein, also meines Erachtens nach so eine Vorstufe von wegen alles vernichten, was irgendwie nicht ins Bild passt.
Da sind sie schon ziemlich stringent unterwegs, ja. Wobei er natürlich auch sagt, so ein Nebensatz, dass ihm auch die Aufständigen ein bisschen leid tun, weil das alles so sinnlos ist, was sie da machen.
Ja, also damit wertet er es ja aber nochmal ab.
Ja, genau.
Also das ist ja nicht nur das Vernichten der Gegenstände und das Vernichten der Tempel, sondern es ist ja auch noch das Nicht-Akzeptieren ihres Glaubens.
Und dann wird noch beschrieben...
Die Respektlosigkeit, das Wort habe ich gesucht.
Ja, genau. Also Loken steht nicht gerade im besten Licht da in diesem Kapitel. Er bleibt zwar immer noch er selbst, ne? Aber... Ja, mal gucken. Vielleicht sind die anderen dann noch extremer. Ja. Und dann gibt's im Grunde genommen nochmal einen Perspektivwechsel, aber es wird vorher noch gefragt, ob die Iteratoren jetzt dazukommen dürfen, weil ist ja keiner der Aufstände mehr da und die bitten darum, dass sie dazukommen dürfen.
Und dann wird Loken von Jubal gerufen. Wir erinnern uns, der Jubal ist ja derjenige, der hätte Lokens Nachfolger werden sollen, aber Loken hat sich ja für Vipus entschieden.
Mhm.
Und Loken geht dann mit so einem kleinen Aufgebot nach unten, also unter die Festung. Als Loken da ankommt, steht Jubal alleine am Abgrund und hat Wundervolles gesehen.
Und sagt Loken, er soll sich das auch mal anschauen. Aber Loken sieht da halt nur Wasser, das den Felsen runterläuft.
Und dann sagt Jubal halt, Samus sei hier und Samus sei überall um sie herum. Und dann zieht er seinen Bolter und er schießt 3 Astartes. Und sagt dann zu Loken, er ist Samus. Also Jubal ist Samus.
Genau. Ich habe es tatsächlich ein bisschen ausführlicher aufgeschrieben.
Ich nicht.
Weil die ja, die Quintessenz stimmt. Das, ja. Aber die Truppe, die da mit ihm geht, ist die Truppe von einem, den sie Udon nennen. Und Loken nickt dem Udon so ein bisschen zu, um ihn zu informieren, dass er jetzt mal auf den Jubal zugehen soll, weil der Jubal schwafelt halt Schwachsinn. Und dann geht er auf ihn zu und sagt so nach dem Motto, kommt Bruder. Also er versucht das nett. Und in dem Moment schießt Jubal ihm halt ins Gesicht. Also das ist schon eine ziemlich... groteske Szene eigentlich, weil es wird auch beschrieben, dass dann das Blut hinten aus dem Helm rausspritzt und die zwei seiner Truppe da eingreifen wollen und auch einfach erschossen werden. So kommen wir dann auf die 3, die du genannt hast. Ich stelle mir das halt schon ein bisschen seltsam vor, vor allem weil Loken ja einfach daneben steht.
Gut, es ging wahrscheinlich so schnell, dass er es selber nicht fassen konnte. So, was ist denn hier los?
Ja, genau.
Ich meine, das ist ja auch einer seiner Vertrauten, ne? Also der
ja.
Ist halt Teil der 10. Dass der jetzt eine Waffe zieht und auf seine eigenen Leute schießt, ist ja außerhalb von Lokens Vorstellungskraft.
Genau. Wahrscheinlich reagiert er deshalb nicht, weil sowas gibt's ja nicht für ihn. Ich habe aber noch aufgeschrieben, dass der Jubal sich so ein kleines bisschen verrät vorher schon, weil er schwafelt halt komisches Zeug über das Vox. Und dabei ist ein so Gestammele, fängt er an mit ich bin... ich habe... Captain Samus ist hier. Also dieses Ich bin könnte ja schon so in Richtung Ich bin Samus gehen. Das hat's, als ich es gelesen habe, hat es das schon ein bisschen seltsam gemacht, was sich ja dann auch leider bewahrheitet hat.
Ja. Und dann endet das Kapitel, dann ist es vorbei. Genau. Und dann ist es das allererste Mal, dass man eigentlich weiterlesen will. Aber habe ich nicht gemacht.
Nee, ich auch nicht. Aber es ist, wie du sagst, das erste Mal so ein Cliffhanger, wo man das wirklich will. Vor allem, weil man ja auch sich inzwischen so ein bisschen mit den Leuten identifizieren kann. Und man will einfach wissen, wie es weitergeht.
Und hast du dich gespoilert? Jetzt am Ende?
Nee.
Ich hab's gemacht.
Wie?
Ich hab mir mal angesehen, ob es Samus als Modell gibt. Gibt's.
Okay.
Ist aus der Horus Heresy Samus oder Samus, the Demon Prince of the Ruined Storm. Also, gibt Samus als Modell. Also könnte man hier schon die erste Korruption des Chaos vermuten.
Das habe ich mir schon gedacht, als das mit dieser Barriere zwischen Realität und Geisterwelt beschrieben wurde, ja.
Richtig. Krass. Ich wollte es dann eben nicht noch mit reinwerfen, weil ich mir dann, ne, dann Bezug auf das genommen hätte, was ich hier ist, durch den Spoiler rausgefunden habe. ja. Aber ja, ne? Kann sein.
Na gut. Na gut, dann geht es jetzt ja endlich los in die Richtung, die wir eigentlich erwartet hatten.
Yay, endlich Chaos.
Ja.
Dann haben wir noch zwei, also eigentlich anderthalb Fremdwörter. Also eigentlich ein Fremdwort und eine Worterklärung. Mhm. Das eine Fremdwort ist der Zelotismus. Also Zelotismus ist Fanatismus oder Besessenheit, Blindgläubigkeit. Kommt vom Wort Zelot. Und der Zelot, der leitet sich von einer biblischen Figur ab, die halt religiös fanatisch war.
Wusste ich gar nicht. Also ich wusste grob, was Zeloten sind, aber ich wusste nicht, dass sich das von einer speziellen Figur ableitet.
Genau, also der hieß nicht Zelot in der Bibel, der hieß irgendwie anders. Mhm. Aber da kommt so die Ableitung des Begriffs her. Also ich habe mir nicht genau angeguckt, aber also religiöser Fanatismus ist religiös fanatisch, das ist ein Zelot.
Genau, das wusste ich deshalb und habe es auch gar nicht nachgeschlagen, weil es ja eine Einheit gibt bei Fantasy im Imperium, die Zeloten. Okay, ja. Das zweite, das hattest du eben kurz angedeutet.
Das zweite ist einfach ein Parasolschirm.
Ja.
Das gibt es als Wort so nicht. Mhm. Ist eigentlich eine Neuschöpfung. Aber es gibt den Parasol. Ein Parasol ist einfach ein Pilz. Und der hat halt eine relativ charakteristische Schirmform, also es ist eine Pilzschirmform. Und so ist dann wohl auch dieser Sonnenschutz, nehme ich mal an, so soll es sein, geformt.
Das ist spannend, das habe ich auch nicht nachgeschlagen, weil Sol ja die Sonne ist und ich mir deshalb gedacht habe, es sind Sonnenschirme. Aber auf einen Pilz oder eine Pilzform wäre ich jetzt niemals gekommen.
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ja, Parasol, ja, ne? Ja, hätte man herleiten können, aber ja. Wie gut, dass ich Wörter nicht auseinanderbaue, wenn ich sie lese.
Ja gut, das hilft, sonst hätte ich das mit dem Pilz jetzt nicht gelernt.
Aber das war es an Fremdwörtern dieses Mal. Aber es wurde diesmal auch viel geschossen, da ist nicht viel Platz für Fremdwörter.
Ja, das stimmt. Ich meine, das Kapitel an sich war auch wieder relativ kurz. Aber es ist gefühlt ein bisschen mehr passiert und es macht, wie wir schon gesagt haben, halt Lust auf mehr. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Weil jetzt ist ja die Anzahl der gefallenen Astartes plötzlich größer null. Es steht ja auch da geschrieben, also Loken fragt ja auch, wo ist denn deine Truppe, den Jubal? Und der Jubal zuckt nur so mit den Schultern und schaut in den Abgrund und hat gesagt, die konnten das auch nicht lesen. Also ich vermute mal, seine Einheit ist weg.
Die hat er wahrscheinlich auch gekillt, ja.
Ja.
Ich weiß noch nicht so genau, wie ich mit dieser offenen Rassenfeindlichkeit hier umgehe in Zukunft.
Ja, ja.
Also das ist ja schon stark diskriminierend.
Ja.
Weiß ich nicht, was ich davon in Zukunft noch halten werde. Das strotzt ja vor offenem Rassismus anderen Rassen gegenüber. Das ist wieder ein fantastischer Satz, Herr Schmidt. Also auch den Xenos nachher. Ne? Also genau. Nicht nur unter den Menschen, sondern ja auch anderen Alienrassen gegenüber.
Ja, also diese Welt, dieses Warhammer-Welt in der Zukunft ist schon ziemlich viel Schwarz-Weiß-Denken.
Ja. Also ganz wenig Grau.
Ja.
Ja. Bist nicht vorhanden.
Ist jetzt, wenn man sich immer vor Augen hält, dass es erfunden ist, wobei garantiert auch inspiriert von gewissen Gegebenheiten, aber es passt halt in das Setting, das man da bespielt. Ich glaube, wenn man das sauber trennen kann, ist es erstmal okay. Aber ich bin auch gespannt, wie das weiter ausgeführt wird und wie wir dann darüber reden.
Wir harren der Dinge, die noch kommen.
Tja.
Dann beschließen wir damit das heutige Kapitel, Kapitel 8 des ersten Buchs der Horus Heresy. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt und wünschen euch nach diesem Schlachtgetümmel am frühen Morgen noch einen friedlichen Tag. Und bis zum nächsten Mal hier bei den Tukai Knights.
Auf Wiedersehen, Kai.
Ciao, ciao.